Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich bin an Erklärung schuldig. Es ist immer wichtig, auf welche Stimmen man hört. Und ich hörte auf die Stimme oder die Eingebung des Navis und das hat uns durch Hannover geführt, eine kleine Innenstadt-Rundfahrt eingeplant, die ich nicht auf dem Plan hatte. Aber ungewollt, muss ich sagen, wurde ich zur Gegenstandslektion des Themas, über das wir uns jetzt auch gleich Gedanken machen werden, Verspätung. Warten auf den, der da kommt. Und wie gesagt, ich bin hier ein bisschen wichtig, aber wirklich wichtig ist der Herr. Aber wir haben jetzt alle das Gefühl mitbekommen, wie das ist, wenn man wartet, ja, wird er kommen, wann wird er kommen? Ich bin gekommen und noch gewisser ist, dass der Herr Jesus kommt. Also ich habe das nicht inszeniert, aber manche Dinge passieren. Tut mir also leid um die Verspätung, aber wir werden trotzdem den Zeitplan gut halten können. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit von der Bibelgemeinde Oberberg und den Pastoren Willi Unger und Alex Wink. Sie sind im Gebet mit uns verbunden und ja, ich freue mich über die Einladung, hier mit euch zu sein, Gottes Wort zu betrachten und war selbst in der Vorbereitung wieder neu erstaunt über die Tiefe, über die Zielrichtung des Wortes Gottes und dessen, was uns Gott in seinem Wort, Jesus in seinem Wort mit auf den Weg gibt für die Zeit, in der wir leben. Wir haben so viele gute, wichtige, auch zeitgeistnahe, herausfordernde Fragestellungen schon behandelt. Wolfgang Nestvogel hat sehr detailliert auch Bezug genommen auf die Herausforderungen, die heute da sind. Und jetzt kommen wir im Kapitel 25 auf das Gleichnis von den 10 Jungfrauen zu sprechen. Und hier heißt es in der Überschrift, was macht echte Jünger aus, die alles entscheidende Eigenschaft eines Geretteten, die alles entscheidende Eigenschaft eines Geretteten. Ich möchte jetzt noch mit uns beten, wollen stille werden und dann möchte ich diese ersten Verse lesen und dann gehen wir Schritt für Schritt durch das Kapitel, werden vor der Pause die ersten beiden Abschnitte behandeln und nach der Pause dann nochmal Luft geholt haben und das Endgericht hier Endzeitrede, das Gericht betrachten. Wollen wir uns neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke für Zeit, die du uns gibst und für deine Gegenwart, die du versprochen hast. Herr, wir wollen stille werden, wir wollen auf dein Wort hören, wie Jünger hören, um es zu behalten und zu tun. Und dazu gib du jetzt mir Gnade, Kraft, durch deinen Geist zu sprechen und uns allen Konzentration. Herr, wir sind deine Kinder und wo nicht, soll das heute wahr werden, dass jemand sich bekehrt, zu dir wendet. Danke, dass es dein Wort wirkt und dein Geist, nicht wir es machen und du uns zu Schafen deiner Weide gemacht hast. Amen. Ich lese uns das Gleichnis von den 10 Jungfrauen nach der Elberfelder Übersetzung, Matthäus 25. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns! Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wachsamkeit. Darum geht es. Christsein hat mit einem guten Anfang und glücklichen Ende zu tun. Man sagt, Ende gut, alles gut. Das trifft auf jeden Fall für Jünger Jesu zu. Judas hatte ein schreckliches Ende, voller Verzweiflung genommen. Denn er war kein echter Jünger, sondern ein Mitläufer. Ja, ein Teufel, wie es Jesus sagte, Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 70. Ende gut, alles gut. Ja, das trifft auch auf die klugen Jungfrauen zu. Ziel verfehlt, vergebens gelebt, trifft auf die törichten Jungfrauen zu. An Dramatik spart Jesus hier nicht. Er treibt die ihm wichtigen Punkte auf die Spitze, dass sich seine Warnungen in unser Herz bohren. Wahrheit kann sich sehr schmerzhaft anfühlen. Und das liegt in ihrem Wesen, in ihrer Natur. Dieses Kapitel 25 hat einige inhaltliche Spitzen. Mit ihnen will Jesus Christus uns wachrütteln, nur nicht einschlafen. Bloß nicht faul und bequem werden. Denke dein Leben vom Ziel her. Anfänge glorifiziert man ja gerne. Man beschwört ihre mystischen Möglichkeiten. Und so dichtete Hermann Hesse in seinem Gedicht Stufen: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber wo Jesus den Anfang macht, hat reine Gnade und nicht die Mystik die Macht. Dann ist auch das Ende gesichert. Denn Jesus ist das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Ist er nicht auch unser Anfänger und Vollender des Glaubens? Diesen Trost haben wir, diese Gewissheit bekommen wir durch Gottes Wort. Ist er nicht der, der uns trägt und ans Ziel bringt, der uns vorangeht? Ganz gewiss. Und in dieser Gewissheit dürfen wir froh sein. Trotz der ernsten Aussagen, denen wir hier begegnen. Es geht hier um Warnungen, nicht um billige Jenseitsvertröstungen. Wir können im Hinblick auf dieses Kapitel sagen, manchem Ende wohnt nicht ein Zauber, sondern ein Schauer inne. Wie tragisch enden die törichten Jungfrauen, der böse Knecht und auch die Böcke. Beim Lesen und Nachsinnen überkommt uns Schauer und Schrecken. Und das ist Jesu Pädagogik. Er will uns wachrütteln, damit wir nicht in einem frommen Kirchenschlaf in das Jenseits hinüberdämmern, aus dem es keinen drinnen mehr gibt, kein Entkommen aus der ewigen Finsternis. Jesu Wahrheiten sind hammerhart, aber sind genauso herzlich und liebevoll gesagt. Unser Thema lautet, wie wir uns vorbereiten sollen. Und genau darauf gibt Jesus Antwort. Er sagt uns in den drei Passagen, was er von uns Menschen, von dir und mir, angesichts seines Kommens erwartet. Erstens die Situation im Gleichnis. Alle warten auf den Bräutigam. Und hier gehen wir kurz auf die jüdischen Hochzeitsbräuche ein. Nach dem jüdischen Hochzeitsbrauch war es üblich, dass zuerst eine Zeremonie im Haus des Brautvaters stattfand. Und nach einiger Zeit folgte der Umzug zum Haus des Bräutigams. Im Gleichnis dauerte die Feierlichkeit dort ziemlich lang offensichtlich, unerwartet lange. Im Gleichnis dürfen wir es wohl so deuten, dass Christus mit seiner Braut im Himmel ist und dort die Hochzeit des Lammes ihren Anfang nimmt. Später dann folgt der Umzug aus dem Haus des Bräutigams, zu dem Haus des Bräutigams, und hier auf der Erde wird dann das Hochzeitsmahl gehalten. Das ist die Rückkehr oder Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Hier also warten die 10 Jungfrauen und es dauert lange. In der Nacht wachen ist keine einfache Übung. Wachsam sein heißt hier weise sein. Wachen heißt nicht träumen, bummeln und Däumchen drehen. Nein, es heißt vom Ziel her denken und sich auf das in jeder Hinsicht einstellen, was da kommt und der da kommt. Und er kommt ganz gewiss. Nun, der Hauptaspekt des Gleichnisses scheint hier nicht die Erklärung endzeitlicher Ereignisse zu sein, jedenfalls nicht im Detail. Das haben wir ja im vorigen Kapitel heute schon behandelt. Auch wenn Jesus hier einen Hinweis darauf gibt, mit Himmel und Bräutigam kommt auf die Erde und so weiter, vielmehr stehen Wachsamkeit und das Vorbereitetsein im Vordergrund. Schauen wir einmal die Gemeinsamkeiten der beiden Gruppen an, das ist erstaunlich. Erstaunliche Gemeinsamkeiten der Klugen und Törichten. Aber doch, die Frage ist, Jünger oder Mitläufer? Äußerlich müssten wir es beurteilen, wer ich, wenn wir überfordert. Beide gehören in eine Gruppe. Jesus nennt die Zahl 10 und dann teilt er erst. Beide haben Lampen. Beide warten auf den Bräutigam. Beide werden schläfrig. Beide werden vom selben Ruf wach. Beide machen sich auf den Weg und beide richten ihre Lampen. Soweit so übereinstimmend. Die Klugen bauen ihr Haus auf Felsen. Die Törichten auf Sand. Mitläufer haben kein Fundament. Und wie wir aus dem Gleichnis wissen, muss erst ein Test kommen, damit die Bewährten, die echten und klugen Jünger offenbar werden. Vor Jahren bauten die Chinesen, die ja viel nachbauen können bekannterweise, ein Automodell, ich habe den Namen vergessen, aber das ist auch egal, von Opel nach. Also wie eine Blaupause. Es sah praktisch identisch aus. Also warum nicht zugreifen und das billigere Modell kaufen? Weil der Crashtest zeigte, was für eine Gefahr es war, in dieses Auto einzusteigen. Geschweige denn, damit zu fahren. Es hielt nicht, was das Original halten konnte im Crashtest. Worin liegt der Mangel bei den Törichten? Das ist eine entscheidende Frage zum Textverständnis. Wir wollen uns nicht zu Spekulationen hinreißen lassen, derer gibt es ja genügend, was die genaue Bedeutung ihres Mangels sein kann. Aber es ist ganz offensichtlich, dass die Jungfrauen wirklich töricht waren. Also sie waren wirklich töricht. Und wenn die Bibel jemanden als tot bezeichnet, ist das wirklich so. Denn sie waren nicht auf das große Ereignis der Ankunft vorbereitet und nicht ausgerüstet. Und dadurch verpassen sie den Zug des Brautpaars zum Haus des Bräutigams. Jesaja prophezeite über die kommende Herrlichkeit und ruft aus, Jesaja Kapitel 60, Vers 1, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Diesen Ruf haben die klugen Jungfrauen beherzigt, nicht aber die törichten Jungfrauen. Sie lebten wohl oberflächlich in den Tag hinein, den Klugen ging das Licht auf, den anderen Törichten ging das Licht aus. Ein krasser Kontrast. Bei allen Gemeinsamkeiten macht das Licht den Unterschied. Den Lampen fehlte das Öl, um weiter zu brennen. Man könnte auf den Gedanken kommen, den törichten Jungfrauen zu raten, einfach im Dunkeln ohne Licht mitzugehen, mit den übrigen. Aber das war unmöglich. Es ist ganz klar, nur mit Öl in der Lampe können sie dabei sein. Und darum machen sie sich auf den Weg, um Öl zu kaufen. Olivenöl war weit verbreitet als Brennstoff für Lampen. Aber mitten in der Nacht ist es zeitraubend, solches aufzutreiben. Sie schaffen es schließlich, aber sie sind zu spät. Und die Tür ist zu. Mir, als ich gerade kam, war die Tür weit geöffnet. Mir ist es aber auch einmal so ergangen. Da hatte ich in Berlin am Hauptbahnhof die falsche Treppe erwischt, auf dem Weg zum Gleis. Ich sputete mich und sah, oh, der Zug steht auf der anderen Seite. Ich muss die andere Treppe wieder hoch, also die alte Treppe, die andere Treppe hoch und dann runter. So, und ich habe es geschafft bis vor den Zug. Und was passierte? Die Tür ging gerade zu. Ich schaue noch einen Schaffner auf dem Bahnsteig an, der schüttelt mir den Kopf. No way, Jose, nichts mehr zu machen, keine Chance. Und der Zug rollte an, ohne mich. Zu spät. Glücklicherweise konnte ich noch einen späteren Zug nehmen und kam dann auch, wenn auch wirklich spät am Abend, nach Hause. Aber hier im Text ist Schluss. Welches Drama? Vertiefen wir es. Verse 8 bis 12, entscheidende Unterschiede unter den Beteiligten. Klugheit oder Torheit? Die Torheit der Törichten. Die Törichten haben Lampen, aber kein Öl. Es scheint, sie haben ein wenig Öl gehabt, aber eben nicht so viel, dass es bis zum Ende reichte. Zur entscheidenden Stunde war kein Öl mehr da, sie brauchten Nachschub. Ihre Jüngerschaft hat einen Anfang, aber keine Feuerkraft, keine Leuchtkraft bis zum Ende. Für uns können wir sagen, sie waren Mitläufer, mehr Schein als Sein. Fassadenchristen können eine gute Figur machen, aber sie haben keine neue Natur. Sie haben den Geist nicht und das macht den Unterschied. Paulus ruft die Korinther auf in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft, ob ihr im Glauben seid. Das gilt auch uns heute. Wir müssen prüfen, ob wir im Glauben sind, ob wir gläubig geworden sind. Nicht nur Anpassung, sondern Erneuerung ist wichtig und nötig. Sie verließen sich auf ihre Kraft und nicht auf Gott. Wir hören in den Briefen von, die einen Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen, so sagt es Paulus. Genau das trifft hier zu. Paulus warnte vor Menschen, die diesen Schein haben, den frommen Schein, aber keine Kraft der Frömmigkeit kennen. Die Kraft des Heiligen Geistes nicht haben. Ohne den Heiligen Geist kann man kein Christ sein. Wer sich Christ nennt und die Kraft des Heiligen Geistes nicht hat, ja, der ist wie eine Sonne ohne Licht. Du sagst, gibt's nicht. Richtig, gibt's nicht. Ein Christ ohne Geist ist ein Namenschrist. Also ihre Jüngerschaft war ein äußerer Schein ohne Gottes Kraftquelle. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich in Restaurants oder Kaufhäusern so blühende Blumen anschaue und denke, in dieser Jahreszeit blühende Blumen, das ist erstaunlich. Ich gehe näher dran und merke, oh, Plastik. Oder so macht ihr auch mit Stoff dann schon, also filigran gemacht, aber sieht zwar schön aus, aber leben? Nee, die sind mausetot. Da wächst nichts und es duftet auch nicht, es sei denn, man hat ein bisschen Parfum drauf gemacht. Ja. Sie sind nicht echt. Der Schein trügt. Aus der Distanz, aus der Entfernung. Meine Frau sucht hier schon nach Objekten. Ja, das kennen wir. Fälschungen oder Täuschungen, denen wir auch aufsitzen können. Und wir müssen nicht in jedem Fall jeden Christen einchecken und sagen, ist er echt, ist er nicht echt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, in den Spiegel des Wortes Gottes zu schauen und dem zu folgen, was Paulus sagt. Prüfet euch, das heißt euch selbst. Wir müssen uns prüfen, nicht alle Welt prüfen, uns prüfen. Wir müssen Gewissheit haben. Ich muss gewiss sein, wie ich zu Jesus stehe. Du musst gewiss sein, wie du zu Jesus stehst. Diese Gewissheit macht froh, wenn man sie hat. Wer den Geist nicht hat, kann Gott nicht kennen. Jesus, die Tür, er ist die Tür, schließt die Tür. Er tat das bei Noah in der Arche. Er macht den Weg frei durch seinen Tod. Den Weg frei in den Himmel. Er ist der Weg. Er ist die Tür. Nun kennen wir, kennst du Gott persönlich? Der natürliche Mensch nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt. Er kann es gar nicht verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um geistlich zu leben und dann auch zu wachsen. Auch jetzt, in diesem Moment, brauchen wir zum Hören und Verstehen die Kraft und Hilfe des Heiligen Geistes. Gewiss heißt es im Text, ich kenne euch nicht. Das ist die andere Seite der Medaille. Sie, diese törichte Jungfrau, sind geistlich tot und keine Kinder Gottes. Darum kennt Gott sie nicht. Das Kennen hier meint ja nicht bloß Wissen. Es bezieht sich auf eine enge, herzliche Beziehung zwischen Gott und denen, die er seine Schafe nennt. Die Weisheit der Klugen, schauen wir uns das an. Sie waren ausgerüstet und vorbereitet. Die Klugen hörten auf Gottes Wort. Sie beherzigten den Aufruf der Weisheit aus Sprüche Kapitel 8, Vers 34. Da heißt es, glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, wie die törichten Jungfrauen, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die wichtigste Eigenschaft, worauf es ankommt, wenn der Herr kommt. Wer wahrhaft glaubt, wird wachsam und vorbereitet sein. Es geht um das geistliche Leben, von dem wir gerade hörten. Um das Hören auf das Wort, denn daraus kommt der Glaube, nach Römer Kapitel 10. Luther musste lange kämpfen und ringen, bis er genau das Wort aus Römer 1, Vers 16 bis 17 kapierte, im Herzen umklammern konnte und glauben konnte. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Darin fand er, wie er sagte, seine Glückseligkeit, seine Gerechtigkeit vor Gott, weil er genau las und hinhörte, was das Wort sagt. Luther hat sich nicht selbst gerechtfertigt. Er hat gut zugehört. Er hat das Wort studiert. Und das Wort hat ihn gepackt. Hat das Wort uns gepackt, ergriffen. Das meinen wir mit dieser wichtigen Eigenschaft, ergriffen zu werden vom Wort Gottes. Wer Jesus glaubt, nachfolgt und liebt, wird ihn erwarten und bereit sein. Denn aus diesem Glauben erwächst natürlich ein lebendiger Glaube, der sich in Taten zeigt, in Liebe, in Nachfolge. So ist es. Wahre Glaube lebt durch das in uns eingepflanzte Wort. So erfährt man, dass Gottes Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Ihr tut gut, auf das prophetische Wort zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Das Wort alternativlos, heute schon mal gefallen, ich musste schmunzeln, als ich es hörte, ist ja ein politisches Trendwort geworden. Darf ich es einmal hier einsetzen und sagen, für echte Christen ist die Bedeutung des Wortes Gottes alternativlos. Da gibt es keinen Ersatz dafür. Wir müssen, um ans Ziel zu kommen, auf das prophetische Wort Gottes achten. Es ist unsere helle Leuchte in dunklen Zeiten. Und eine andere Leuchte gibt es nicht. Unsere Gemeinden brauchen in diesen dunklen Zeiten intensive Belehrung und Nahrung aus Gottes Wort. Auf die Bekehrung folgt die Belehrung und aus der Nahrung folgt die Bewahrung. Wir müssen futtern, geistlich futtern. Wir tun das. Zu wem sage ich das hier? Ja? Schön, dass wir hier sein können und genau das praktizieren dürfen. Es sollte klar geworden sein, es geht um das Wort Gottes. Es ist das Feuer in uns, das ja ein kraftvolles und geistliches Wort ist. Das Feuer ist das Wort. Das Wort ist ein Feuer und ein Hammer. Es ist lebendig, es ist wirksam. In der Deutung des Gleichnisses können wir sagen, dieses Wort fehlte den törichten Jungfrauen. Das ist meine Richtung, in die ich das deute und verstehe. Es geht ums Wort. Denn um das Wort dreht sich alles. Unsere Wiedergeburt, unser Durchhalten, unsere Erkenntnis in Christus geht ohne Wort gar nicht. Es geht gar nichts ohne das Wort. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Bibel? Liebst du das Wort Gottes? Liest du das Wort Gottes? Lebst du danach? Das ist die Herausforderung. Die Klugen tun das. Und das ist nichts anderes wie eine Beziehungspflege mit dem Schöpfer. Beziehung ist geschenkt. Wir sind gezeugt durch das Wort und wir leben durch das Wort und wir kommen ans Ziel durch das Wort. Die Verheißungen Gottes gelten und er wird sein Wort erfüllen. Also seien wir gewarnt und zugleich ermutigt, denn wir wären ja nicht hier, wenn uns das Wort Gottes nicht wichtig wäre. Deshalb sind wir, ohne uns zu schmeicheln, auf einem guten Weg. Wir kommen zu unserem nächsten Gleichnis. Teil 2, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und auch diesen Abschnitt möchte ich mit uns lesen. Ab Vers 14 also, bis Vers 30, ein längerer Abschnitt. Und dann wollen wir ihn Schritt für Schritt durchdenken. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte. Auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir hier übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du mein Geld den Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden, von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Was zeigt der Umgang mit Anvertrautem? Jesus belohnt die Treuen aus reiner Gnade. Mit diesem Gleichnis richtet Jesus den Fokus auf eine entscheidende Frage. Jesus möchte uns sensibel und wach machen für eine Tugend, die heute fast schon als Untugend gilt. Es geht um Treue. Treue ist in den Augen der Gesellschaft nicht mehr das, was sie mal war. Wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Projekte mit Leidenschaft zu Ende bringen, so wie es der Auftraggeber wünscht oder Gott, ist für viele passé. Schon Paulus schrieb in 2. Timotheus 3, Vers 2, denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache, nicht jedermanns Ding. Wir müssen verstehen, dass es Jesus nicht nur um die Treue an und für sich geht. Es geht dabei um den Respekt gegenüber dem, der das Sagen hat und einen Auftrag gab. Treue in der Liebe macht die Ehe zum Beispiel erst zu einem Stück Paradies. Ohne Treue in der Ehe kann sie zu einer Art Hölle werden. Praktizierte Treue zeigt, was einen antreibt und ob da geistliches Leben und Liebe pulsieren. Im Gleichnis geht es Jesus um praktische Treue, ja, Liebe zu ihm. Es geht nicht um eine an uns gerichtete Forderung nach Leistung für unser Heil, wie manche Ausleger meinen. Es geht um Treue als Ausdruck von Liebe und Respekt, die Gott belohnt, weil er ein großzügiger, gütiger, gern gebender Gott ist. Verse 14 und 15. Hier sehen wir die Zeit der Abwesenheit des Herrn und die Beauftragung. Das Talent, oder nach Luther auch der Zentner, ist hier ein Gewichtsmaß. Es gab Talente aus Gold oder Silber und letztlich war es ja eben dann wert wie Geld. Im Deutschen leitet sich der Begriff Talent von diesem Wort ab. Allerdings verstehen wir heute umgangssprachlich unter Talent doch eher eine natürliche Begabung, etwas, das jemand kann oder eben nicht kann, wenn er das Talent nicht hat. Ja. Aber hier ist ganz klar und unter uns Christen, dass es das ist, was Gott uns als Gabe anvertraut hat. Nicht schwer für uns zu verstehen ist die Parallele nun zwischen dem Herrn im Text und unserem Herrn Jesus. Und da dürfen wir gleich ziehen und die Dinge miteinander gegenüberstellen. Jesus ist beim Vater, er kommt und will die Treuen belohnen. Wie im Gleichnis wissen auch wir, dass Jesus einst kommt und Rechenschaft von uns fordert. Was haben wir getan mit unserer Zeit, unseren Gaben, unseren Möglichkeiten? Und Jesus begabt individuell. Im Gleichnis sehen wir die Staffelung. 5 Talente, 2 und 1. Und nach Römer 12 und S. 112 haben wir Listen von Gaben, wo wir auch ein bisschen Einblick bekommen, da kommen wir gleich noch drauf zurück, wo wir auch wissen, dass Christen mit Gaben ausgestattet sind. Jesus begabt und fordert. Jesus hat die Talente zugeteilt. Unsere Aufgabe ist es, die Gaben zu verwalten. Es gilt sozusagen das Motto, Geld und Gaben nie vergraben, sondern lass sie Früchte tragen. Ich wiederhole, Geld und Gaben nie vergraben, sondern lass sie Früchte tragen. Ein Kehrreim. Die Reaktion der drei Empfänger. Jesus macht es einfach und klar. Voller Einsatz zur Vermehrung, das ist der Typ des Multiplikators. Vers 16 und 17. Zwei Empfänger der Talente setzen sie wohl überlegt ein und bringen Frucht hervor. Frucht ist immer ein Zeichen von Leben. In der Natur und im geistlichen Leben ist das so. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nämlich die echten, die wahren, die zu ihm gehören. Nach diesem Prinzip urteilt hier Jesus auch. Ist nun die Menge der Frucht für Jesus ausschlaggebend? Wir haben das gemerkt beim Lesen. Nein, nicht die Menge. Die Tatsache der Frucht, die Vermehrung ist wichtig, aber nicht die Menge der Vermehrung. Wodurch wird die Vermehrung in Gang gebracht? Durch den aktiven Einsatz der Talente. Durch wohlüberlegtes Handeln. Das gelingt den beiden erstgenannten Knechten ausgezeichnet. Beide verdoppeln das Anvertraute. Wir nennen das einfach einmal Multiplikation. Ja. Der Text zeigt uns nun den, ich nenne ihn den Hüter. So jedenfalls sieht sich selbst der Knecht. Vielleicht war er sogar stolz darauf, dass er einen guten, sicheren Platz gefunden hat. An Selbstbewusstsein fehlt es diesem Typ nicht. Das steht fest. Kein Einsatz zur Sicherheit. Der Hüter. Er meint, dass das sehr sicher wäre hier, dass er da einen guten Weg beschritten hat. Was tut der Knecht? Er vergräbt das Talent. Wenn man die Sicherheit zum höchsten Gebot macht, dann wäre es eine verständliche Tat. Es war zur Zeit Jesu durchaus üblich, dass man Schätze im Boden sicher verwahrte. Das war nichts Ungewöhnliches. Das Bankschließfach heute ist das, was man früher irgendwo hinten im Garten machte, ein großes Loch aushob und dann wieder ja, Gras drüber und dann war das erledigt. Dann war man sicher, das findet keiner. Man will auf Nummer sicher gehen, wenn man das tut. Und ja, auch in der Schöpfung verstecken Tiere ihre Schätze, um bei Bedarf darauf zuzugreifen. Wir denken ans Eichhörnchen. Wir beobachten das gerne immer wieder aus unserem Küchenfenster. Haben wir ein paar. Ja, die sammeln ja unermüdlich dann, was sie auch nur kriegen können, vergraben das. Und sie können sich bis zu 3000 Verstecke merken. Da kann ich nicht mithalten. Die finden das wieder. Also das ist schon eine Leistung. Lob dem Schöpfer. Der Auftrag aber hier war nicht viele Verstecke finden oder eines, ja, und alles dort vergraben, damit es auch wirklich keiner klauen kann, sondern, was war der Auftrag? Vermehrung von Anvertrautem. Und der Knecht geht hier in jeder Hinsicht auf Distanz. Vertiefen wir das. Auf Distanz zur Erwartung seines Herrn. Er ignoriert den Auftrag zum aktiven Einsatz und zur Vermehrung. Er vergräbt das Talent und damit begräbt er nicht nur jeden Respekt vor seinem Herrn. Er unterbindet damit strikt auch jede Möglichkeit von Frucht. Es ist ja nicht so wie mit einer Haselnuss vom Eichhörnchen, dass da tatsächlich mal ein Bäumchen draus wächst. Das kommt ja vor. Aber so ein Talent in die Erde vergraben, da wächst nicht ein Blütenbaum. Er hätte sich in diesem Moment der Beauftragung dem Herrn von Herzen unterwerfen sollen. Sein garstiges, rebellisches Herz Gott unterordnen sollen. Aber so legt er eine Grabplatte auf seine eigene Seele. Er bahnt sich selbst den Weg zum Tod. Er wählte nicht das Leben. Er folgte seiner Selbstherrlichkeit und verliert damit die ewige Herrlichkeit. Wie dramatisch das ist. Es fällt auf, dass dieser Mann auch Knecht genannt wird. Manche Ausleger schlussfolgern daraus, und ich muss keine prominenten Namen nennen, darum geht es hier nicht, dass er auch ein Christ sein müsse. Können wir dem so folgen? So einfach? Weil da Knecht steht? Nun, dann entsteht ein doppeltes Problem im Text. Und hier ist nachdenkliche Vorsicht geboten. Das erste Problem ist, Wenn wir annehmen, der Knecht wäre ein Christ, das ist das Problem, ist, wie der böse Knecht seinen Herrn beschreibt, ist eine völlige Verdrehung der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Nur weil Gott als Schöpfer Rechenschaft fordert, was sein gutes Recht ist, kommt er in den Augen des bösen Knechts ganz schlecht weg. Wirklich schlecht. So denkt ein Christ niemals über Gott. Ein Christ rühmt, wie auch in den Psalmen, die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Er betet, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist eine ganz andere Tonlage hier, als das, was wir hier aus dem Mund dieses Knechts hören. Dieser Knecht stimmt ein Klage, ja geradezu ein Spottlied über Gott an. Eine Unverschämtheit. Aber der Herr geht sehr souverän damit um im Text. Dieser Knecht ist frech, nicht fromm. Die Schwabe würde sagen, rotzfrech. Zweitens, ein weiterer Gedanke, der problematisch ist, wenn wir annehmen, der Knecht ist ein Christ. Und er ist noch viel ernster hier. Wenn wir diesen Knecht als Christ durchgehen lassen, dann wäre es nicht nur möglich, als Christ eine schlechte Meinung von Gott zu haben, sondern dann wäre es möglich, aufgrund von fehlender Leistung sein Heil zu verwirken, weil man nicht treu genug gearbeitet hat. Oder es wäre möglich, sein Heil aufgrund von Untreue wieder zu verlieren. Dann ist aber Gnade nicht mehr Gnade. Paulus sagt klipp und klar im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 3 bis 4, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Römer 4, 3 bis 4. Wir müssen die Frage nach der Rettung von der Frage nach dem Lohn sauber unterscheiden. Rettung und Lohn sind zwei Paar Stiefel. Die Gerechtigkeit Gottes erhalten wir aufgrund von Glauben. Das war schon bei Abraham so. Und so können wir mit dem gesamten Zeugnis der Schrift sagen, dass der böse und faule Knecht nicht als Christ gedeutet werden kann. Wem es doch Mühe macht zu lesen, dass er doch aber Knecht genannt wird, dem kann ein Wort aus Jesaja helfen. Jesaja 42, Verse 19 bis 20. Hier wird auch so ein Knecht beschrieben. Wir können das jetzt zeitlich nicht vertiefen. Aber er ist ein seltsamer Knecht. Hier heißt es, ich zitiere Jesaja 49, 19 bis 20. Wer ist blind als nur mein Knecht und taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht Jahwes? Du hast vieles gesehen, aber du beachtest es nicht. Bei offenen Ohren hört er nicht. Gott kennt also auch solche Knechte und nennt sie seine Knechte. Also wir stoßen hier an wichtige Fragen, die ja auch seelsorgerisch von größter Bedeutung sind. Darum muss ich hier auch noch einmal kurz das Verhältnis von Rettung und Belohnung kurz ansprechen. Wir Christen haben eine Bestandsgarantie in der Errettung, um es mal so zu sagen. Einmal gerettet, immer gerettet. Der gute Hirte verliert keine Schafe, das haben wir heute schon gehört. Und unsere Errettung ist uns geschenkweise, allein aus Glauben und Gnade gegeben, ist nicht auf Verdienst zu uns gekommen. Oder durch Verdienst, durch Leistung. Im Gegensatz dazu haben wir aber keine Bestandsgarantie auf Belohnung. Das ist kein Automatismus. Der Lohn ist von unserer Treue abhängig. Das heißt, dem Lohn müssen Werke der Liebe vorausgehen, damit uns Jesus belohnen kann. Und er will das. Sonst würde in der Offenbarung es nicht heißen, und Jesus sagt es selbst, ein Zitat aus seinem Munde, siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Jesus will belohnen, nicht bestrafen. So ist unser Herr, so gut ist er. Er ist gut und tut Gutes. Lass uns treu bleiben bis zum Ziel, damit wir unseren Lohn bewahren und nicht verlieren. Der Apostel Johannes schrieb in dem 2. Johannesbrief, Kapitel 1, 8, seht auf euch selbst. nicht auf andere, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Ja? Vollen Lohn sollen wir empfangen. Das ist das Ziel, der Sinn unserer Nachfolge. Gott will gerne ein gedrücktes, gerütteltes Maß an Lohn geben, aber das kann er nur dort geben, wo man sich hingegeben hat und treu gedient hat. Die Rettung hat vor allem mit Glauben und Gnade zu tun und die Belohnung auf der anderen Seite mit Treue und Werken. Es ist klar, dass wir auch nur durch Gottes Gnade Werke tun können. Das ist ja logisch. Da können wir uns auch nicht auf die Schulter klopfen. Und sie dienen niemals dazu, unser Heil zu sichern. Und da müssen wir auch wirklich denen zurufen, die nicht überzeugt sein mögen von der Heilssicherheit. Wie will man seelsorgerisch Geschwistern Mut machen, wenn das Heil noch am seidenen Faden der eigenen Treue hängt? Dann würde ich sagen, Herr, töte mich, bevor ich von der Kanzel gehe. Ich kenne mein Herz. So wahr ich vor euch stehe, ich käme nicht in den Himmel, wenn es an meiner Treue hängen würde. Das ist kein Spruch. Das ist Selbsterkenntnis im Lichte des Wortes Gottes. Wie kann man als Hirte Schafe führen und ihnen suggerieren oder lehren, dass sie treu sein müssen bis zum Ende, damit sie wirklich das Ziel des Himmels erreichen? Welche Last legt man da auf? Dann, bitteschön, hat doch das ganze Dienen nicht einen selbstlosen Bezug, sondern ich muss an mich denken. Dann ist meine Predigt nur dazu da, damit ich mein Heil sichere. Dann diene ich doch nur, damit ich in den Himmel komme. Verkehrte Welt. Ja, aber das ist nicht der biblische Rahmen. Der biblische Rahmen ist anders, wie schon dargelegt. Also, Jesus will seine Kinder belohnen und darum bringt er seinen Lohn mit, wenn er wiederkommt. Viele Christen haben mit der Vorstellung von Belohnung Probleme. Das Heil ist nicht Belohnung, sondern die Kronen sind Belohnung. Christus will, dass wir uns damit beschäftigen. Ein letztes muss hier gesagt werden. Der Lohn, den Gott verleiht, dient nicht unserer Eitelkeit. Nein, man kann dadurch Christus noch mehr ehren. Und darum geht es. So scheint es auch bei den Ältesten, von denen wir in Offenbarung Kapitel 4, Vers 11 lesen, die ja ihre Kronen zu den Füßen des Lammes niederlegen und damit ihm die Ehre erweisen für das, was er durch sie gewirkt und bewirkt hat. Und auch dazu brauchen wir eben Gottes Gnade und Hilfe. Wie konnte der Apostel Paulus sich gewiss sein, dass er Lohn empfängt? Weil er in Hingabe und Einsatz gegenüber Gott lebte und unterschied zwischen errettet aus Gnaden und wandeln in den vorbereiteten Werken. Gewiss gehört das beides zusammen, aber wir dürfen das nicht in falscher Weise vermischen. Der nächste Abschnitt, Verse 19 und folgende. Der Herr belohnt die Gottgefälligen. Nun kommt die Abrechnung durch den Herrn. Viel Zeit geht ins Land und doch kommt der Herr. Das Warten dieser Gerechten wird zu Freude. Wie in dem ganzen Kontext spricht Jesus das wachsame Warten an. Warten lohnt sich. Und hier kommt es zur Vermehrung des Anvertrauten. Sie werden belohnt. Jesus anerkennt die Treue mit Recht so. Er belohnt beide. Wir nennen sie hier im Text einmal Gottgefällige, denn ihr Tun und Handel war gottgefällig. Sie waren im Geringen treu und nun werden sie über vieles gesetzt. Wahrscheinlich werden sie als bewährte Männer mit einer verantwortlicheren Verwaltung betraut. Sie beide erhalten dieselbe anerkennende Antwort und vor allen Dingen Zugang zu der Freude ihres Herrn. Und so werden treue Kinder Gottes Anteil haben an dem, was Gott erfreut. Der Himmel ist Gottes und unsere Heimat. Was ihn erfreut, wird auch uns erfreuen. Das ist gewiss kein Leid und kein Geschrei, sondern immerwährende Freude. Das ist und bleibt ein Geschenk. Denn die beiden haben sich, im Gleichnis gesprochen, nicht den Himmel verdient, aber sie haben sich als Gerechte des Himmels würdig erwiesen. Wandelt würdig der Berufung, Epheser Kapitel 4. Und nun, der Herr richtet den Selbstgefälligen ab, Vers 24. Die Distanz und Gottesferne des Selbstgefälligen. Am Verhalten des bösen und faulen Knechts wird Distanz und eine arrogante Selbstgefälligkeit offenbart. Solch einer ist des Himmels nicht würdig. Selbstgefällige sind selbstherrlich. Er möchte die Spielregeln des Lebens bestimmen. Er benimmt sich wie ein Fußballspieler, der dem Schiedsrichter erklärt, wie das Spiel ab sofort zu laufen hat. Eigentore zählen. Für die andere Mannschaft und was nicht alles, neue Regeln, rote Karte brauchen wir nicht. Das ist Arroganz und Torheit. Er kommt ganz gut allein klar, so die Einbildung seines Herzens. Selbstgefällige sind unbelehrbar. Der Herr im Text lässt die negative Beschreibung seiner Person stehen. Er formuliert es hier ganz interessant in einer Frage. In Vers 26, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Er nimmt das nicht als Fakt, aber er gebraucht es einfach und stellt es als Frage in den Raum. So solltest du mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Er lässt also die negative Beschreibung seiner Person stehen, er greift sie auf, ohne den Knecht mit Gewalt eines Besseren zu belehren, denn der ist ja unbelehrbar. Aber doch kriegt er das klar vor Augen gestellt, was hier falsch läuft, schief läuft. Aber keine Diskussion, keine unnötige Zeitverschwendung, sondern das Urteil wird gesprochen. Selbstgefällige sind egoistisch. Dieser Herr ist dem Knecht egal. Seine Freiheit, seine Ruhe, seine eigene Lust ist ihm heilig und wichtig, aber nicht Gott. Selbstgefällige stehen unter dem Zorn Gottes. Die andere Seite der Selbstgefälligkeit ist die Gottvergessenheit. Solche haben keinen Begriff für Gottes Erhabenheit und Heiligkeit. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und das glaubt er im Ernst. Die Arroganz des Sünders zeigt sich in seiner Ignoranz gegenüber Gott. Das Urteil Gottes ergeht. Das gerechte Urteil des Herrn über den Selbstgefälligen. Der Herr vermeidet also jede Diskussion. Der Herr belehrt den Besserwisser auf eine interessante Weise, indem er ihn eigentlich nur kurz diese Frage stellt. Und das war es dann schon. Solltest du nicht, ja, wie wir gerade gesehen haben, diese Frage will der Knecht natürlich nicht hören. Und es führt ja auch nicht zur Bekehrung oder zur Sinnesänderung. Der Herr belohnt, wie er will. Das Talent wird ihm abgenommen und er gibt es großzügig an den, der die 10 Talente hat. Gott verteilt die Gaben, wie er will, weil er souverän ist und weil er nur Gutes tut. Das Prinzip ist klar, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen, was er hat. Na, ein Paradoxon. Paulus fragt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Antwort, ich habe alles von Gott empfangen. Ich bin nichts, ich habe nichts ohne Gott. Ich wäre nicht ohne Gott. Auch der mit den 10 Talenten hat sie nur, weil er 5 vom Herrn empfangen hat. Wurden ja dann 11. Doch er hat sich eben als treu erwiesen. Und das ist das Kennzeichen wahrer Knechte und Gotteskinder. Sie sind treu. Sie halten Gott und seinem Wort die Treue. Von dem aber, der nicht hat, heißt es hier, was ist jetzt damit gemeint? Es ist die fehlende Frucht des Glaubens. Und dem, die Frucht des Glaubens fehlt, wird auch das genommen, was er hat. Das, was einem Ungläubigen genommen wird, das ist die Güte und Freundlichkeit Gottes, das Wort Gottes und Werben des Geistes um seine Seele. Die Chance zur Umkehr wird ihm genommen. Die Zeit der Gnade wird abrupt enden. Das alles wird ihm in seinem Tod genommen. Es gibt ein zu spät, auch hier, nicht nur wie im vorigen Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wie bei den törichten Jungfrauen muss es auch hier mit einem ewigen Schrecken enden, weil man nicht begriffen hat, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Er sagt zwar, dass er ihn fürchtete, aber das ist eine Floskel. Gottesfurcht sieht ja anders aus. Und müssen wir auch anders definieren, als er hier sich rausredet. Er baut ja ein Angstszenario gegenüber diesem Herrn. Und das machen ja auch die Heiden sehr gerne, dass sie uns vorwerfen, wir würden Angst schüren. Die Kirche hätte die Hölle erfunden. Das klingt so, wie wenn die Feuerwehr das Feuer erfunden hätte. Ja. Damit sie löschen kann. Und wir predigen, weil wir die Hölle erfunden haben. Und dann können wir Menschen in die, ja, aus der Hölle heraus in den Himmel schaffen und was nicht alles. Das sind törichte Gedanken. Und dann heißt es, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Hölle, sie ist Finsternis, weil sie die absolute Gottesferne ist. Sie ist eine ewige Nacht. Sie ist ein ewiges Ärgernis über die verpasste Gnade und die eigene Dummheit oder Torheit, sich über Gott gestellt zu haben. Der Knecht hat sich als Scheinknecht erwiesen. Dass er nur dem Namen nach ein Knecht war, ist offenbar geworden. Dass viele nur den Namen nach Christen, dem Namen nach Christen heißen, wird eines Tages offenbar werden. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Manfred Siebald. Lest es mal nach. Ein sehr passendes Lied hier. Seien wir gewarnt und bereiten wir uns vor. Wir fragen uns, worin liegen die uns vertrauten oder anvertrauten Gaben? Nun, Gott hat uns sein Wort und mit der Bekehrung seinen Heiligen Geist gegeben. Epheser 1, Vers 13. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist die Grundausrüstung jedes Christen. Und aus dieser ergeben sich verschiedene und bunte Mischungen der Gnadengaben. Da wirken unsere natürlichen Gaben auch mit hinein. Die müssen natürlich geheiligt werden. Aber die natürlichen Begabungen stehen ja nicht im Kontrast zu geistlichen Gaben, sondern das ergänzt sich. Die Listen in Römer 12 und 1. Korinther 12 zeigen die Vielfalt der Gaben und sprechen von der Verantwortung, sie einzusetzen. Gabentests können eine Hilfe sein. Aber wer nicht gedient hat, wird auch nichts testen können. Ja? Begleitung durch reife Christen sind zur Entdeckung und Förderung der Gaben wichtig. Suche Hilfe, suche Rat. Du musst wissen, welche Gaben du hast. Und gebrauche sie, entfalte sie, entwickle sie. Nun, wie ist meine Beziehung zu Christus? Ist er mein Herr oder bin ich ein Knecht, der selbst herrlich ist? Habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Gehöre ich ihm? Bin ich sein Schaf? Da gilt es unbedingt angesichts der so ernsten Kapitel, diese Frage auch ernst zu bewegen. Bin ich sein Schaf? Hier brauchen wir Gewissheit. Vor vielen Jahren hat ein Praktikant der Bibelschule Brake mir mal sein Manuskript zu Johannes 10 gezeigt und dann rang er mit dem Titel Jugendstunde, also lockerer Titel, so eine offene Jugendarbeit da. Wenn wir nicht zu fromme Überschriften haben, dann habe ich gesagt, also ein bisschen provokant und würde ich jetzt nicht für eine Kanzelpredigt empfehlen. Wie wäre es denn mit, hast du Bock, sein Schaf zu sein? Und natürlich liegt es nicht nur daran, ob ich Lust habe, sein Schaf zu sein, denn den Anfang macht ja Jesus, was wir in Johannes 10 ganz klar sehen und auch noch vertiefen werden im nächsten Abschnitt, der gleich kommt nach der Pause. Wie stehe ich zu Jesus? Sind wir sein Kind? Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und diese Gewissheit, Jesus zu haben, macht froh. Der selbstherrliche Typ ist nie ein typischer Diener. Er will seine Ruhe, er will sein eigenes Ding machen. Aber dazu hat Gott uns nicht erschaffen. Wir brauchen also Klarheit in unserer Beziehung zu Jesus. Und schließlich kenne ich meine anvertrauten Gaben und setze ich sie ein, indem ich diene. Ist dir völlig klar, wo deine gottgegebenen Gaben liegen? Ein Huhn kann keine Eier legen und eine Kuh, ein Huhn kann Eier legen und eine Kuh gibt Milch. Aber eine Kuh kann eben keine Eier legen und ein Huhn kann keine Milch geben. Jetzt haben wir es, ne? Was können wir? Es hat mit unseren Gnadengaben zu tun, mit unserer Bestimmung, wie Gott uns gemacht hat, wie wir ja eine neue Schöpfung geworden sind und was Gott da in diese neue Schöpfung, die wir ja alles sind als Christen, hineingelegt hat. Ob nun Huhn, Kuh oder ne, Lehrer oder Diener oder was auch immer. Ein junger Adler weiß erst, wenn er das bequeme Nest verlässt, ob er fliegen kann. Man kann ja stundenlang mit so einem Tierchen diskutieren, in der Fantasie gesprochen, ja. Aber hilft alles nichts. Die Mutti muss ihn aus dem Nest werfen, sozusagen. Dann fängt er an zu flattern. Und dann merkt er, oh, das geht ja hier. Oh. Ja. Er kann erst fliegen, wenn er das selbst erkennt, dass er es kann. Die Reihenfolge ist wichtig. Mit der Übergabe und Bekehrung erfolgt die Begabung durch Gott. Dann folgt die Beauftragung. Und dieser Beauftragung folgt bei treuem Einsatz später die Belohnung. Begabung, Beauftragung, Belohnung. Manche haben Angst, sich zu blamieren oder zu versagen. Ja, wer sich mit seinen Gaben einbringt, macht vieles falsch. Das kommt vor. Aber wer sich nicht bewegt, macht alles falsch. Er gleicht dem selbstherrlichen Knecht. Und es kann nicht sein, dass ein wahrer Christ überhaupt keinen Einsatz zeigt. Er wäre ein Namenschrist. Nun wäre es wirklich schwierig, wenn das Huhn lieber Milch geben und die Kuh lieber Eier legen wollte. Aber solche Hühner und Kühe gibt es, auch unter Christen. Ach, wenn ich so singen könnte wie sie. Ach, wenn ich so musizieren könnte wie er. Ach, wenn ich so lehren könnte wie die oder der. Aber ich kann ja nur. Hallo? Was ist das denn? So geht's nicht. Ich bin, wie ich bin, wie Gott mich gemacht hat. Natürlich, die Sünde kommt dazu, die Heiligung ist notwendig, aber hab ein Ja dazu, ein beherztes zu deinem Gabenprofil und sag Ja, Vater, Dankeschön. Bertha Isselmann, Südosteuropa-Mission vor über 30 Jahren, schon lange her, die sagt immer, meine Theologie ist Ja, Vater, Dankeschön. Und das gilt in so vielen Dingen. Probier es mal im Alltag. Ja, Vater, Dankeschön. Auch wenn man die 10. Ampel überfährt und dann sagt, da wird man schon erwartet, zu sagen, ja, Vater, Dankeschön, ist dann nicht so einfach, aber deshalb lernen wir, wir üben. Also, wir sollen die Geistesgaben, die Gnadengaben auf die rechte Weise gebrauchen, auch die, ja, nur die Gott für diese Zeit heute vorgesehen hat. Wir haben da heute etwas von Wolfgang Nestvogel schon gehört, das müssen wir sehr beherzigen. Nicht Zeichen und Wunder der Verführung. Ja, da dürfen wir nicht hineingeraten. Die gottgegebenen Gaben dienen vor allem dem Aufbau und der Stärkung der Gemeinde. Sie sind keine Plattform zur persönlichen Profilierung. Wer etwas weniger PS, also Gaben hat, der soll ebenso Gas geben wie der, welcher viele PS unter der Haube hat. Die Treue zählt, um im Bild zu bleiben. Ein Porsche kann nicht sagen, ach, wie gut, dass ich nicht bin wie dieser Trabi. Treue heißt, dass jeder bis zum Bodenblech runterdrückt. Also bis zum Bodenblech drücken. Gib Vollgas, gib, was du kannst. Bis zur Erschöpfung ab und zu. Übertreib's nicht. Also keine Burnouts produzieren, aber es darf auch mal gerne ein bisschen mehr sein. Wie beim Metzger. Ja? Nur bist du eben der, der sich hingibt. Du bist die Wurst, ne? Du bist das, ja, du bist das Stück Fleisch, du bist die Kuh, die geschlachtet wird. Du bist ein lebendiges Opfer, Römer 12. Das ist schon sehr praktisch. Und das tut manchmal weh, sich aufzuopfern. Und nochmal ein offenes Ohr haben für ein Anliegen. Und nochmal dem eigenen Sohn zu helfen bei der Toilette, weil es schwierig ist gerade. Und so weiter. Und nochmal sich aufzuraffen, späte Nacht das Kind zu stillen oder was nicht alles. Wir wissen doch, wie das Leben ist, oder wissen wir das nicht? Das wissen wir. Und das meint es genau hier, aufopferungsvoll dienen bis zum Bodenblech. Und wenn es zu viel wird, der Herr kann dann schon auch mal sagen, so jetzt rechts ran. Ich plädiere nicht fürs Verheizen, aber fürs Brennen. Für den Herrn plädiere ich. Seid brennend im Geist. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Römer 12, wir könnten jetzt da gleich einsteigen, das juckt mich hier, aber wir lassen es jetzt. Wir müssen zur Zielgeraden kommen. Ja. Treue heißt, dass jeder also bis zum Bodenblech durchdrückt und vollen Einsatz bringt. Egal, wie schnell oder lahm man in den Augen anderer unterwegs sein mag. Das spielt keine Rolle. Im Verhältnis zu deiner PS-Zahl, deiner Gaben, ja, Möglichkeiten dienen. Die Treue zu Gott in Bezug zu Anvertrauten zählt. Bist du Porsche? Lass es brummen. Bist du Trabi? Lass es knattern. Egal. Egal. Sei, wie du bist. Ja? Und so können wir uns auf Jesu Kommen vorbereiten. Ich denke, wir haben Verstand. Darf ich noch mit uns beten? Dann werden wir eine Pause von 15 Minuten haben und dann geht's. Ich denke, wir können 20 Minuten machen. Ich glaube das, ja. 20 Minuten, okay. Wir beten miteinander. Herr Jesus, du hast uns dieses Wort aufgezeigt und wir wollen es wirklich beherzigen. Wir wollen es ernst erwägen, in unserem Herzen bewegen und behalten und daraus Frucht bringen. Es geht nur mit deiner Gnade. Danke jetzt auch für die Zeit des Austauschs, für die Pause, für all die Gaben, die du uns immer wieder auch schenkst. Herr, du bist so unglaublich treu und gut und freundlich zu uns. Wir rühmen deine Gnade. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.